ARD.
Wie die Zeit vergeht. Schon ist das Jahr vorbei, rasend schnell. Und in dieser Folge geht es um royale Highlights.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, ich gehe mal davon aus, euch geht es genauso. Das Jahr ist so rasend schnell vorbeigegangen. Ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass es bald zu Ende ist. Und wir, oder ich zeichne ja diesen Podcast schon im Vorfeld auf, also vor Weihnachten. Ich covere heute alle Themen des Jahres royal gesehen. Ich bin Annelie Malun und mache das ja mit Leidenschaft. Und falls was nicht drin sein sollte, seht es mir nach oder uns nach, denn ich bin nicht allein heute. An meiner Seite ist ein Christian, aber nicht Chrissy Kahn, sondern Christian Schwiers. Hallo.
Hallo, liebe Annelie.
Christian, du bist da, weil Chrissy Kahn leider erkrankt ist. Und ich dachte, was machen wir denn jetzt? Und weil du ja ab Januar quasi Elten wirst, der royale Praktikant, der royale Elten, weil du dich bei mir beworben hast, ich mich total darüber freue, habe ich gedacht, du wolltest eh dabei sein bei der Aufnahme heute. Und dann dachte ich mir, ohne Chrissy Kahn, aber ein Christian. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist jetzt dein Debüt, Christian. Schön, dass du da bist. Dass
ja,
du gesagt
hast,
ich mache das, das ist ja schon mutig, ne?
Ich freue mich total, dabei zu sein.
Ja, gut. Ja. Sag mal, du hast dich bei mir beworben, nur mal ganz kurz, dich auch mal ein bisschen vorzustellen. Warum wolltest du unbedingt bei mir Praktikum machen?
Ja, tatsächlich nicht nur, weil es jetzt in den Rahmen meines Studiums auch passt, sondern weil ich auch ein treuer Podcast-Hörer bin. Und ja, ich habe ein großes Interesse an royalen Themen und das ist quasi ein bisschen, sag ich mal, Freizeitbeschäftigung mit beruflichem Hintergrund.
Ah, gut, das muss ich mir mal merken. Ja, das ist schön. Also wir lassen das Jahr Revue passieren. Das ist ja so, wie die KI sagt, eine bewusste Reflexion über das vergangene Jahr vorzunehmen, um daraus zu lernen und gestärkt ins neue Jahr zu starten. Ich habe ja Mails bekommen und Reaktionen auf meine letzte Folge, die royalen Weihnachten, ne? Und da war das Thema, ja, was ist eigentlich mit Spanien? Und ich hatte versucht, es so ein bisschen einzugrenzen, ne? Das ist ja so, sonst redet man ja bis morgen früh noch, wenn man so alles macht, aber anscheinend ist Spanien wirklich von großem Interesse und ich dachte, ich reiche das jetzt mal nach.
Was das heißt, du hast das spanische Königshaus nochmal kontaktiert.
Ja, beziehungsweise ich habe auch nochmal richtig recherchiert und habe meinen lieben Freund Paco, der ja aus Madrid ist, also Madrilene und auch weiß, wie an sich die Spanier Weihnachten feiern, aber das Königshaus und zwar, die treffen sich am 24. und auch am 25. noch, aber nur zum Essen. Es gibt keine Geschenke.
Okay.
Ja, weil nämlich die Geschenke werden erst am 6. Januar ausgetauscht. Heilige Drei Könige. Aber man trifft sich und in diesem Jahr wird es auch so sein, dass die Kinder da sein werden von Philippe und Letizia, ne? Leonor und Sophia. Einfach nur essen. Keine Geschenke. Bisschen anders, ne?
Aber gibt es eine große Familienzusammenkunft, also mit Großmutter, also mit der Großmutter, der Altkönigin Sophia oder auch Altkönig Juan Carlos, weiß man da etwas zu?
Also die Altkönigin Sophia, sie feiert mit ihrer Schwester und es gibt immer so die Tradition, eine Weihnachtsmesse zu besuchen in der Palastkirche oder Palastkapelle und da geht man dann zusammen hin und diese Tradition hat eigentlich auch Juan Carlos eingeführt, aber man trägt sie weiter und es wird so sein, dass die Kinder von Juan Carlos und Altkönigin Sophia wohl den Vater in Abu Dhabi besuchen, weil Juan Carlos hat am 5. Januar Geburtstag. Also werden die zwei Schwestern, ne, von Felipe dann dorthin fahren oder fliegen. So sind die Pläne.
Und kulinarisch?
Kulinarisch weiß ich das von Paco. Es wird sehr viel Fisch gegessen und Meeresfrüchte. Ich hatte jetzt gelesen, auch so Lamm und alles mögliche, Mandelsuppe. Ob das jetzt auch die spanische Königsfamilie ist, ist eine gute Frage. Aber ich glaube, Fisch und Meeresfrüchte, da ist man, glaube ich, denke ich mir, bin ich da jetzt mal eher auf der sicheren Seite, was da so gegessen wird. Weil das eben der Spanier an sich auch sehr gern isst.
Okay, ja, also eine ganze Bandbreite an Essen.
Ja, genau. So, Christian, es ist dein Debüt, ne? Also nur zu. Du bist ja, ich glaube, bist noch ein bisschen aufgeregt, ne?
Bisschen.
Ein bisschen, ne?
Aber ich denke, das ist normal.
Ja, das glaube ich auch. Und die Fußstapfen von Chrissy Kahn sind natürlich, wie du dir vorstellen kannst, hups, ich hau gegen den Stuhl, sehr groß.
Durchaus.
Ja, aber wir wuppen das.
Wir machen das.
Ah, super.
Wir machen das. Das royale Jahr ist ja sehr schnell rumgegangen, wie wir schon eben festgestellt haben. Gibt es denn etwas, was dich besonders beeindruckt hat oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wenn du mal so zurückschaust?
Ja, ich glaube, weil es noch nicht so lange her ist, der Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Mit wo seiner, du vor Ort warst.
Genau. Das ist natürlich noch präsent irgendwie, ne? Also so in meinem Kopf. Und was ich da erlebt habe in Windsor und ja, diese Preview vom Staatsbankett, ne? Das ist schon was Besonderes, wenn man da, warst du da schon mal? In der St. George's Hall oder in Windsor?
Tatsächlich noch gar nicht.
Musst du unbedingt mal machen. Also es ist auch ohne diese jetzt 45 Meter lange Tafel äußerst beeindruckend, dieser Raum, weil an der Decke auch die ganzen Wappen vom Hosenbandorden auch hängen und so. Also es ist schon was Interessantes da, also da zu sein und in diesem Raum, mit diesem großen Weihnachtsbaum, der ja jetzt da steht. Also es lohnt sich, dahin zu fahren. Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt, dass es sich eine Reise lohnt nach Windsor. Ja, es war irgendwie interessant zu sehen, wie sich das kleine Städtchen Windsor so vorbereitet. Auch weil es so eng ist, weißt du, wenn du auf royalen Events bist und wenn das eher so ein bisschen kuscheliger ist, sage ich jetzt mal, kommt man auch, ist man näher dran. Ich hatte natürlich auch einen tollen Platz bei der Ankunft von Frank-Walter Steinmeier mit seiner Ehefrau, als sie dann begrüßt worden sind von König Charles und Königin Camilla. Das ist schon ein besonderer Moment gewesen. Und auch so zu sehen, wie die Menschen auch am Rand standen und die normalen royalen Fans sich gefreut haben, obwohl die Kutschen ja zu waren, ne, bei dem Wetter. Von daher ist so ein Staatsbesuch schon was ganz Besonderes. Und vor allen Dingen nach 27 Jahren, ne? Wenn man dann denkt, was, 27 Jahre, das letzte Mal? Und es war damals Roman Herzog, also der letzte deutsche Bundespräsident. Also wirklich lange her. Kennst du den eigentlich noch? Warst du da schon geboren, Christian?
Tatsächlich nicht, aber der Name ist mir ein Begriff.
Sehr gut. Und ich war ja eingeladen bei einem royalen Podcast der Times und Stimmt. der Sunday Times und habe genau darüber gesprochen, was du mich gerade eben gefragt hattest. Also welche politische Dimension hatte denn dieser Staatsbesuch auch? Und auch zu sagen, warum sich eigentlich die Deutschen so für die Royals interessieren. Und es war auch nochmal, ja, auch ein interessantes Setting in diesem Studio. 6 Kameras waren dort, ein Regisseur.
Also alles schon sehr professionell.
Sehr
auch.
Professionell, ja. Und dann war ich dann da mit Roya und Kate und mit einem Kollegen, der so investigative Recherche betreibt bei der Zeitung.
Ja, auch ein spannendes Erlebnis, nehme ich an.
Ja, also es ist schon so, man muss sich sehr konzentrieren, weil man ja auch dann Englisch redet, logischerweise. Und man muss da wirklich hochkonzentriert sein.
Absolut.
Also es war ein Erlebnis, will ich nicht missen. Ja, wir werden natürlich auch eine Tea Time machen, aber heute ein bisschen abgewandelt. Wir machen eher so eine Champagne-Time.
Ich bin gespannt.
Ja, yeah, pass mal auf. Genau. Wo wir doch schon in Großbritannien sind, würde ich sagen, da bleiben wir jetzt auch gerade mal. Ne? Ich finde, wir sollten die guten Nachrichten
Absolut.
Mal ausstellen. Ne?
Fangen wir mit den guten an.
Ja, also zum Beispiel Prinzessin Kate. Ihr scheint es ja besser zu gehen und sie macht ja immer mehr Termine. Sie befindet sich ja in Remission, wie man so schön sagt. Also die Chemotherapie ist abgeschlossen und sie macht immer mehr. Also das hatte ich ja im letzten Podcast auch erwähnt, Together at Christmas. Sie war jetzt auch unterwegs. Also die Briten machen unheimlich viel und sind sehr aktiv, was so das Thema Krebserkrankungen betrifft. Und da gab es so einen Garten oder einen Park, der war voller erleuchteter Blüten und man konnte so eine Blüte reinstecken für irgendjemanden. Kate hat dann auch eine Blüte sich genommen, hat die Hand signiert und seit 2019 gibt's das. Also jedes Jahr wird auch ganz viel Geld gesammelt und klar, es war jetzt halt natürlich so, dass sie persönlich betroffen ist und deswegen ist für sie auch ein Anliegen war, dann dort zu sein. Und nach dieser Aktion jetzt hier war das der letzte öffentliche Auftritt für sie. Also für sie ist jetzt auch Weihnachtsurlaub angesagt und für den Rest der Familie.
Bis zum traditionellen Weihnachtsspaziergang dann in Sandringham.
Ja gut, das ist ja dann so halboffiziell. Eigentlich ist es ja ein privates Event, aber wird natürlich dann so.
Zudem aber viele royale Fans danach kommen.
Genau, ja. Also es wird auch so sein, es gibt ja auch immer so ein Christmas Lunch, ne, Buckingham Palace, wenn dann so der erweiterte Kreis der Familie zusammenkommt. Aber das ist ja auch eher ein privates Event. Aber natürlich sind da die Paparazzi stehen da und machen dann Fotos und sind natürlich gespannt, ob Andrew irgendwie auftaucht. das ist das, worauf sie dann ihren Hauptfokus dann natürlich auch werfen. Ne?
Da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Genau. Aber zudem muss man ja auch sagen, Kate war jetzt nicht die Einzige, die so den Fokus auf das Thema Krebs gelenkt hat.
Ja, genau. Also König Charles hatte ja jetzt zuletzt eine persönliche Videobotschaft aufgenommen und die wurde dann auch gezeigt im Rahmen der Kampagne Stand Up to Cancer. Das ist ja alles so, das mit dem, auch mit diesen Blüten, das ist ja alles so in dieser Zeit jetzt gewesen. Und da haben ja viele dann auch aufgeatmet, weil er gesagt hat, dass ab kommenden Jahr die Chemotherapie etwas reduziert zurückgefahren wird bei ihm und dass es wohl besser wird. Aber es wurde nicht gesesagt, ob er sich dann auch in Remission befindet. Also es wurde so ein bisschen auch, nein, nicht ein bisschen, es wurde offen gehalten, ja, auf jeden Fall, was auch in Ordnung ist. Und er hat nochmal appelliert an die Briten, bitte zur Vorsorge zu gehen, zur Krebsvorsorge, weil es offenbar 9 Millionen Briten und Britinnen, die nicht zur Krebsvorsorge gehen, und sagt, geht bitte hin, weil das, also die Krebsvorsorge, hätte ihm sinngemäß auch das Leben gerettet oder dass er auch gut behandelt werden konnte. Da haben sich auch schon die Ärzte bedankt bei ihm, dass er seine Stimme erhebt, was auch wichtig ist, ne? Also da kann man auch dann seine Funktion, sage ich mal, nutzen. Ja, genau. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn der König sagt, jetzt aber mal zur Krebsvorsorge. Und ich meine, nach dem Thema Prostata, ne, als er da im Krankenhaus war, was nicht in Zusammenhang steht mit seiner Krebsdiagnose, weil man weiß ja nicht, welchen Krebs er hat und muss ja an der Stelle auch nochmal ganz exakt sein, da sind viele Männer dann zur Vorsorge gegangen. Also man merkt, es bringt dann doch was und ich finde das gut, dass er das dann auch so macht und auch das nutzt, also seine Position auch so nutzt. Ne? Wenn viele sagen, ja, wofür ist denn der da? Ich finde, für solche Momente, also wenn das Leben rettet.
Absolut, und ich finde, das ist ja auch so typisch für die britische Königsfamilie. Also das geht ja jetzt nicht nur für Charles, sondern eben auch für Catherine. Sie haben ja, oder auch William und so weiter, alle nutzen ja irgendwie auch ihre Position, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Und wenn das dann auch noch Früchte trägt, wunderbar.
Ja, und auch, also ich meine, was das Thema Gesundheit betrifft, das ist ja eine ganz neue Informationspolitik, die da jetzt gefahren wird. Ne? Also,
absolut.
Ja, na, früher war das, wurde das alles, man hat ja nie, die Queen hätte sich nie hingestellt und hätte gesagt, ich habe das, das und das. Ne? Aber man merkt halt, man muss sich halt auch verändern, man muss mit der Zeit gehen, um auch relevant zu bleiben. Also, dass man auch diese Themen anspricht und sich dafür auch einsetzt. Ne? Das war früher nicht so.
Wo wir schon beim Thema König Charles und positiven Nachrichten sind, es gab ja noch ein anderes Ereignis. Also König Charles hat ja nicht nur zuletzt Staatsgäste empfangen, sondern war ja selber auch zuletzt noch auf einem Staatsbesuch.
Ja, genau. Also er war jetzt im Oktober im Vatikan, hat den neuen Papst getroffen, ne? Papst Leo. Aber im Sommer waren ja König Charles und Königin Camilla in Italien. Also eigentlich war da geplant Italien und Vatikan. Da ging es halt Papst Franziskus so unheimlich schlecht und dann wurde Vatikan rausgenommen. Da war nur Italien und da haben sie ihren Hochzeitstag verbracht, haben an dem Tag auch Termine gehabt, ne? Also
und gut. Es war tatsächlich auch ein Jubiläum, 20. Hochzeitstag.
20. Hochzeitstag, genau, aber dann hat man halt Staatsbesuch. Aber gut, es wird dann alles organisiert und geplant und dann kann man leider auf diese Dinge keine Rücksicht nehmen.
Das stimmt.
Aber was schön zu sehen war, dass sie dann doch noch so einen spontanen Besuch machen konnten bei Papst Franziskus. Und wir wissen ja, dass er dann leider gestorben ist, aber das war nochmal, ich glaube, nochmal auch gut für König Charles. Ne? Und Vatikan wurde dann nachgeholt im Oktober. Dann war er ja dann dort mit dem, wie ich gesagt habe, mit dem neuen Papst. Und ich war ja eine Woche vorher in Rom. Und ich dachte erst, als angekündigt wurde, dass König Charles und Königin Camilla nach Rom kommen, beziehungsweise in den Vatikan, dachte ich mir, ach, vielleicht passt das ja. Aber war nicht so.
Gerade verpasst.
Gerade verpasst. Aber gut, ich hatte auch Urlaub. Wobei ich glaube, als selbst im Urlaub wäre ich ja, glaube ich, mal kurz vorbeigegangen. Man hätte aber auch nichts gesehen, großartig. Also wenn man sich so ein bisschen auskennt da, weißt du, es sind hohe Mauern, da gibt es Einfahrten.
Da sieht man nicht viel.
Ja, und dann müsste man sich postieren, dann weiß man, klar, man kriegt natürlich manchmal die Infos, um wie viel Uhr es losgeht, ja, trotzdem.
Also aber das ist ja auch erst, also das Programm, das offizielle ist ja auch erst relativ kurzfristig.
Ganz, ganz spät. Ich bin ja in so einer WhatsApp-Gruppe drin, wo man auch die Infos bekommt und es gab einfach keine Infos. Also ganz spät nur wurden diese Programmpunkte dann bekannt gegeben. War in der Sixtinischen Kapelle. und haben zusammen gebetet. Das war halt auch was ganz Besonderes.
Ja, ein absolut historischer Moment. Das hat man ja auch mehrfach betont.
Ne? Weil du es auch gefragt hattest in Bezug auf Steinmeier in Großbritannien oder jetzt König Charles beim Vatikan. Also man merkt dann einfach, dass es so diese Neudeutsch-Soft-Power gibt, die dann auch die Mitglieder des Königshauses haben, um da auch, sagen wir mal, politisch ein bisschen einzuwirken. Obwohl es immer heißt, dass sie keine Einflussnahme natürlich, dass sie neutral sind, aber dennoch mit kleinen Dingen.
Ja, auch Beziehungen trotzdem stärken können.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ist natürlich auch total wichtig. Ne? Und dass man merkt, dass sich die Mitglieder des Königshauses oder auch gerade, sagen wir mal, die Senior Royals, sagen wir jetzt auch mal Prinz William, dass die sich eben Themen auf die Agenda setzen, die ihnen also sehr am Herzen liegen. Also wenn man jetzt den Earthshot Prize anguckt, ne, sagen wir mal, der ja so ein bisschen wie Klima-Nobelpreis ein bisschen genannt wird, ne, den er dann vergibt, ja, und dass er dann halt auch dort war, in Brasilien und auf dem Weltklimagipfel, auch dort gesprochen hat.
Ja, und ich glaube, es ist ihm gerade auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, dass man in diese Debatte gerade so um das Thema Klima, Klimaschutz, Umweltschutz, dass man da auch einfach einen, das betont er ja so oft, diesen gewissen Optimismus auch reinbringt und das nicht nur negativ sieht, sondern sich eben anschaut, welche Möglichkeiten gibt es und auch eben, dafür ist ja auch dieser Preis da, um international auf Talente, schlaue Köpfe, sage ich mal, aufmerksam zu machen, die wirklich ganz innovative Ideen haben, um eben dem Klimawandel auch entsprechend entgegenwirken zu können.
Ja, genau. Wie ist das dann so, wenn ich jetzt sage, in deiner Generation, Christian? Also ist es so, dass es auch ankommt oder ist es gar nicht so relevant?
Ich denke, dass der Earthshot Prize von Prinz William durchaus auch auf Resonanz stößt. Also das sieht man ja schon auch in den sozialen Medien, gibt es ja durchaus auch ein großes Interesse daran. Was natürlich auch vielleicht daran liegt, was ich gerade eben sagte, dass er eben auf diese positive, optimistische Art an dieses Thema rangeht und damit auch jungen Menschen einfach eine Plattform gibt und natürlich auch dann die Möglichkeit, wenn sie eben entsprechend gewinnen, ihre Projekte weiterzuführen. Also da gibt es ja doch auch ein recht hohes Preisgeld. Ja, ja. Ich weiß jetzt gerade die Summe nicht auswendig, aber es sind ja, ist ja, glaube ich, Millionenbereich auf
genau,
jeden Fall.
Genau.
Ne?
Und interessant ist ja auch, dass er dieses Projekt nur auf einen gewissen Zeitraum angelegt hat. Ne? Also damit er sich nicht so festlegt, dass er dann nach, ich glaube, es ist auf 10 Jahre festgelegt.
Ja.
Ne?
Ich glaube, 2021 war der erste, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist 10 Jahre, ist auf 10 Jahre angelegt und dass er dann einfach auch dann guckt, welches neues Projekt gibt. Vielleicht wird es auch fortgeführt, aber erstmal ist dann, sage ich mal, Schluss.
Ja, und dann auch einfach mal Bilanz zu ziehen. Was haben wir eigentlich erreicht?
Ja, genau. Und ich finde auch, dass Prinz William auch sich sehr geöffnet hat, auch in diesem Jahr. Wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Format denke bei Apple TV, ne? Dass er so also im E-Scooter da ankommt im Schloss Windsor oder sich halt dann auch in einen Pub setzt. Total geöffnet da auch in dem Interview.
Hat ja auch über seine Familie gesprochen.
Ja, ja, die schwierigen Momente, jetzt gerade was seine Frau betrifft, ne, Prinzessin Kate mit der Krebserkrankung. Das fand ich total interessant. Also ich denke mir immer, welche Strategie steckt dahinter? Warum macht er das, weißt du? Also ich denke natürlich, um sympathisch rüberzukommen, ne, Sympathiepunkte auf jeden Fall zu sammeln, weil er müsste es ja nicht machen. Also er könnte ja sagen, Mensch, nee, also darüber rede ich jetzt nicht, ne? Aber es wird ja vorher abgeklärt, worüber man spricht.
Das stimmt, aber ich glaube auch gerade vor dem Hintergrund, er setzt sich ja auch stark für mentale Gesundheit ein, Catherine eben auch. Und
schön, dass du Catherine sagst, ne?
Oder Kate.
Kate.
und,
vielleicht sollte ich es ändern in 2026. Vielleicht sollte ich jetzt in Zukunft Prinzessin Catherine sagen.
Meinst du, es macht einen großen Unterschied?
Also ich glaube für manche Leute schon, das ist glaube ich der Impuls, wo uns bestimmt welche schreiben, die uns zuhören und sagen, ja, eigentlich ist Prinzessin Catherine, stimmt ja auch. Also wenn ich mich mit Joe treffe, diese Briten sagen ja nicht Prinzessin Kate, die sagen ja alle Prinzessin Catherine.
Das ist ja ein Mediennamen auch gewesen.
Voll, ja, ja,
ja, das
genau.
Muss man sagen.
Du sagst Catherine, ich sag Kate.
Aber
Chrissy Kahn sagt ja auch Kate, ne?
Vielleicht ändert sich das auf 2026.
Ja, vielleicht. Ich kann jetzt Chrissy Kahn gleich mal sagen, hier, gute Vorsätze. Wir sagen ab sofort Prinzessin Catherine.
Ja,
ich
ist doch etwas
jetzt aber,
ungewohnt.
Ja, ich habe dich aber jetzt gerade rausgebracht. Es tut mir leid. Was
Nein,
du sagen?
Ich wollte nur noch mal auf das, weil du sagtest, ob da eine bestimmte Strategie hintersteckt. Das kann sein, aber ich denke auch, gerade vor dem Hintergrund, dass er und Catherine sich ja auch stark für das Thema mentale Gesundheit einsetzen und ja auch junge Menschen oder allgemein alle Menschen, die eben auch von vielleicht psychischen Problemen betroffen sind oder negative oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, sie ermutigen sie auch dazu, offen zu sprechen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und
naja, gut, das mal als gutes Beispiel vorangeht. Ne?
Ja, und ich, den Eindruck habe ich eher.
Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, da spielt vieles mit rein. Auf zum einen PR, ne, das darf man ja nie vergessen, warum setzt er sich ausgerechnet, also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man sitzt dabei, wie sich zwei Bekannte unterhalten. Ist gut gemacht. Hast du es schon gesehen?
Ich habe nur Ausschnitte davon
gesehen. Ja, ich auch.
Weil das, was ich gesehen hatte, hatte mir ganz gut gefallen. Und es wird ja tatsächlich auch noch darüber gesprochen, das wird so ganz kurz angeteasert, wie er denn, oder es wird ja zumindest gefragt, wie er sich denn die Zukunft der Monarchie vorstellt in Großbritannien, was sich da so verändern wird. Das hast du doch bestimmt auch mitbekommen.
Ja, da muss Bewegung rein, es muss sich was auch ändern, ja. Ich bin sehr gespannt, was er machen wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Das wird natürlich jetzt noch nicht breit getreten, wäre ja auch nicht gut, aber ich denke, es bleibt spannend.
Ja, da wurde ja natürlich auch dann rein interpretiert, so nach dem Motto, könnte es denn sein, wenn er ein König ist, dass er beispielsweise seinem Bruder die Titel entzieht oder Meghan die Titel entzieht, ne? Duchess, ne?
Das sind also natürlich alles noch Spekulationen.
Ja, voll. Und da denke ich mir so, wahrscheinlich wird er irgendwelche anderen Sachen ändern, als jetzt ausgerechnet seinem Bruder den Titel zu entziehen, ja. Aber gut, es wird ja immer, du weißt ja, die britische Presse ist gnadenlos. In alle Dinge werden Sachen reininterpretiert. Ne?
Wird ja auch viel Geld mitverdient.
Ja, so ist das. Und Prinz Harry, und der war ja in London, er hatte ja dieses Thema Security, war ja vor Gericht und wollte einklagen, dass er Security bekommt.
Genau, also er hätte das britische Innenministerium verklagt.
Genau, und war zu Besuch und hat es aber auch gleichzeitig genutzt, um seinen Versuch, eine Annäherung zu seinem Vater dann hinzukriegen. Er macht dann was Gutes und dann macht er wieder was Schlechtes, weißt du?
Ja, er hatte dann auch dieses BBC-Interview gegeben.
Genau, als er verloren hatte. Ne?
Genau, den Prozess verloren hatte. Und ich habe so den Eindruck auch, dass dieser Prozess in Großbritannien auch sehr kritisch verfolgt wurde. Weil natürlich viele Briten sagen, wie kann das sein, dass wir für jemanden oder für den Polizeischutz von jemandem aufkommen sollen, der überhaupt nicht mehr für das Königshaus arbeitet. Das ist ja auch durchaus eine Debatte, die da sehr stark auch geführt wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man auch ganz nüchtern drauf sieht, muss man sagen, ja klar.
Ja, ne? Absolut.
Okay, dann hat er ja argumentiert, es geht ja auch um Archie und Lily, ne, um seine Kinder, dass die einen Schutz haben und dass sie deswegen nicht nach Großbritannien kämen. Ja, also ich meine, das ist auch so ein bisschen wie so ein Druckmittel.
Aber das stimmt ja auch nicht so ganz, wenn man mal ganz ehrlich ist, denn eins ist ganz klar, wenn er zum Beispiel die königliche Familie besucht, seinen Vater in dem Fall, auch mit seiner Familie, ist er natürlich von dem Polizeischutz, der ja sowieso da ist, wird er ja auch geschützt. Also es ist nicht so.
Aber nur wenn er zu Besuch ist.
Nur wenn
der Weg dahin, also von Heathrow dorthin, da braucht er seine eigene Security, ne?
Die hat er aber bekommen. Also es wird, glaube ich, auch immer von Besuch zu Besuch geschaut.
Ja, es kommt darauf an, wenn er eingeladen ist, ne? Also zum Beispiel, also wenn es eine Krönung ist oder also eine offizielle Einladung, dann gibt es Schutz. Aber wenn er jetzt privat kommt, also jetzt wie zu dem Prozess, wo er dann
da
auch
kommt er dann selber für auf?
Ja, natürlich. Okay. Und ich meine, das kostet natürlich auch Geld, wie du vorstellen kannst.
Aber und natürlich zwar eine ganze Menge. Ja, und dann kommt ja auch gerne so das Gegenargument, zum Beispiel Anne, die Schwester von König Charles, Prinzessin Anne, sie hat wohl nur Polizeischutz bei eben offiziellen Auftritten. Und das Gleiche gilt auch für Sophie, die Herzogin von Edinburgh.
Ja, ich würde sagen auch täglich, weil die so viele Termine machen.
Ja, das
gerade
stimmt.
Gerade Prinzessin Anne immer so
aber
viele
es geht
Termine
eben nur für, es geht für den beruflichen Kontext.
Ja, dann, richtig, ne? Genau. Aber gut, er wollte es halt eben anders. Und dann, was ich auch dann sehr unglücklich fand, wo es dann rauskam, dass sich die Berater, PR-Berater von Harry und Meghan getroffen haben mit Vertretern des Königshauses. Und wo es dann plötzlich Fotos gab. Und als ich auf die Fotos geguckt habe, dachte ich mir, ah ja, das kenne ich doch. Weil nämlich genau in diesem Haus bin ich mal wieder, weil von der Organisation, in der ich denn bin, in dieser Presseorganisation, ist es sozusagen dieses Stammhaus. Also wenn für irgendwelche Briefings sind oder zum Beispiel das Pressezentrum bei großen royalen Events, ist es dort drin. Und deswegen kannte ich das. Und ich dachte mir so, wenn man sich da auf diesen Balkon setzt, kannst du vom Green Park komplett einsehen. Du kannst Fotos machen, also da braucht sich ein Paparazzi noch nicht mal irgendwie großartig Mühe geben.
Also denkst du, war das Absicht?
Also, wie soll ich sagen? Ich meine, wenn du dich in London privat treffen möchtest oder undercover,
weißt du, es gibt Möglichkeiten.
Und man hätte sich ja auch in diesem Haus, ja, hätte man sich nach innen setzen können, zum Beispiel.
Das stimmt.
Man muss sich nicht auf einen Balkon setzen, der komplett zum Green Park ist.
Aber da gab es dann auch, glaube ich, im Nachhinein so die Debatte, welches Lager hat das jetzt quasi geleakt? War das so das Lager Königshaus oder war das das Presseteam rund um Harry und Meghan?
Ja. Ja. Aber andererseits, wenn jetzt das Presseteam von Harry und Meghan dahin kommt, kommt aus den USA und kennt die Örtlichkeiten nicht, dann kommt jemand aus dem Buckingham Palace, der kennt sich da aus, gehe ich jetzt mal stark von aus. Wenn ich mich da auskenne, wird der sich da auch auskennen oder die, wer auch immer da mit dabei war. Da muss man sagen, besser nicht, dass wir uns auf den Balkon setzen, sondern wir setzen uns rein oder wir treffen uns woanders.
Apropos Presse. Ein eher unschöneres Thema. Das hattest du ja auch in einer Podcast-Folge schon angesprochen. Es wirkt total banal, aber es hat für viel Furore gesorgt. Die neue Haarfarbe von Catherine.
Ja, genau. Und als sich so viele Menschen damit beschäftigt haben,
absolut,
dachte ich mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss eine Folge machen. Also an dieser Stelle, wer diese Folge noch nicht gehört hat, einfach mal reinhören, weil nämlich es ist unfassbar.
Das ist wirklich unfassbar.
Dass man sich über eine Haarfarbe, man weiß, sie hat gerade eine Krebserkrankung überstanden mit Chemotherapie und dann unterhält man sich breit in den sozialen Medien überall über die Haarfarbe, die jetzt ein bisschen heller geworden ist.
Und ob es eventuell auch eine Perücke sei,
ja,
das hat man
genau.
Dann auch noch da irgendwie
ja auch,
in den Raum geworfen.
Genau,
ne?
Also was auch äußerst geschmacklos ist und wirklich unterste Schublade ist.
Und das hat ja solche Kreise gezogen. Also ich habe Nachrichten von Freunden bekommen, die sich überhaupt nicht für die Royals interessieren. Und die haben dann geschrieben, hast du das schon mitbekommen mit Kates neuer Haarfarbe? Und ich dachte mir so, boah, was für ein banales Thema, wirklich.
Ja, aber komisch, dass sie sich dann plötzlich dafür interessieren, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil es so in Anführungszeichen viral gegangen ist, ne?
Gut, es hat sich ja wieder Gott sei Dank gelegt, ne?
Ja.
Man muss diesen Sturm, glaube ich, einfach aushalten und irgendwann ist es wieder gut. Und es weht nur ein laues Lüftchen. Und es hatte sich ja auch ein Friseur gemeldet, der, glaube ich, Diana frisiert hatte. Ne? Und der mal ein Machtwort gesprochen hat. Ne?
Ja, und er war ja auch massiv darüber schockiert, dass es allen Ernstes Leute gibt, die Hassnachrichten schreiben und sich da auf so eine ja, bodenlose Art und Weise auch ausdrücken.
Aber gut, wenn einer mal was Schlimmes schreibt, ist der Nächste nicht fern,
das
muss man sozusagen, ne?
Das stimmt.
Leider.
Ich fürchte auch.
Ja, und wir müssen natürlich auch noch kurz Prinz Andrew.
Ich ertappe mich auch noch
du
dabei.
Auch?
Ja, es ist so drin, ne?
Also Andrew Mountbatten Windsor.
Und formerly known as.
Genau. Weißt ja, ne?
Prince.
Und dass dieses Thema da so hochgekocht ist in diesem Jahr mit der Aberkennung auch des Prinzentitels. Also ich hätte,
was ja auch ein drastischer Schritt ist, muss
voll,
man, glaube
ja,
ich, auch sagen.
Sehr,
weil der Prinzentitel ist ja auch, sagt man, Geburtsrecht.
Richtig,
ne?
Genau, ja. Also das finde ich schon, was da passiert ist, ist schon ziemlich bedeutend und einschneidend. Aber es war ein Schritt, der wichtig war. Und weil wir ja vorhin von Prinz William gesprochen haben und Change, dass er ja auch da ein Wort mitgeredet hat, wie eben da vorgegangen wird in dem Fall, ne? Dass er auch final auszieht aus der Royal Lodge, was ja dann demnächst auch im neuen Jahr dann ansteht.
Aber wie blickst du so auf das Thema Andrew drauf? Findest du, man hat quasi konsequent genug gehandelt oder wäre da noch mehr drin gewesen, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, ich meine, das ist meine persönliche Meinung, also ich glaube, man hätte viel früher handeln müssen. Der Druck war so groß, dass man handeln musste, aber ich finde, man hätte es schon vorher machen sollen.
Ja.
Bin ich der Meinung.
Es gab zwar ein paar Konsequenzen, ich glaube, als da dieses auch im Jahr 2019, wo ja auch, das hattest du in einer Podcast-Folge über Andrew ja schon angesprochen, wo er dieses desaströse BBC-Interview gegeben hatte, danach gab es gewisse Konsequenzen, die aber nicht wirklich weit gingen. Also man hat ihm, glaube ich, die militärischen Ehren aberkannt.
Genau, und vorher da durfte er auch nicht.
Und er war kein arbeitendes Mitglied
genau,
mehr.
Genau, genau, durfte er das Königshaus nicht vertreten und so. Ja, aber gut, da hat die Queen noch gelebt. Das war nochmal was anderes, ja. Dass sie so, hatte ich ja auch gesagt, so die schützende Hand.
Ja, so den Blick der Mutter wahrscheinlich drauf hatte.
Ja,
ne?
Genau. Ja, ich würde sagen, Chrissy Kahn würde jetzt sagen, ja, was ist denn jetzt mit der Tea Time? Hast du was mit, ich habe so langsam Hunger oder so.
Ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen.
Ah, echt? Okay.
Ja.
Also wir werden jetzt eine Tea Time machen. Beziehungsweise, ich meine, wir sind ja, wenn dieser Podcast rauskommt, sind wir ja kurz, also wir sind nach Weihnachten, kurz vor Silvester. Ich habe was mitgebracht, allerdings, ich pull's jetzt mal, alkoholfrei. Weil wir müssen ja noch geradeaus reden, ne?
Oh ja.
So.
Haben noch ein bisschen was vor uns.
Genau. Und ich bin gespannt. Mich haben bisher die alkoholfreien Weine und Sekte noch nicht so überzeugt. Ich bin mal gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Hast du schon mal alkoholfrei getrunken?
Alkoholfreien Sekt? Nein, habe ich noch nicht.
Okay. Aber Sekt, trinkst du ab und zu mal so einen?
Ja, hin und wieder.
Ah ja, gut. Mach das jetzt mal in diese Richtung, nicht gegen die Glasscheibe. Ah, guck mal, hier.
Wunderbar.
Wunderbar. Und leider könnten wir auch heute gar keine Tea Time machen, denn wir haben zurzeit kein Wasser hier im SWR. Es gab irgendwo einen Wasserrohrbruch. Irgendwo hier, rund um den Sender, irgendwo war was. Und ja, ich konnte jetzt auch gar kein, hätte auch kein Wasser holen können, weil nämlich das stille Wasser ist nämlich auch aus in der Kantine. Weil die Leute es natürlich für irgendwelche Kaffeemaschinen, Teekocher bzw. Wasserkocher benutzen, weißt du? Aber ich habe, guck mal hier, du kennst die wahrscheinlich noch von der letzten Folge, die Queen. Das ist mein Glücksbringer jetzt. Wie eine liebe Podcast-Hörerin schrieb, der Corgi-Fuchs wird dir nie wieder aus dem Kopf gehen. Weil ja Chrissy Kahn gesagt, er sei ein Fuchs. Der Ausguss ist aber ein Corgi. So, ich sag mal Cheers.
Cheers.
Bin ich mal gespannt. Also Cheers auf bald auf 26.
Auf ein spannendes neues royales Jahr. Ist in Ordnung.
Kann man schon trinken.
Absolut.
Gut, kann man sich mal merken. Möchtest du auch was essen?
Ja, ich hörte, du hast was Besonderes mitgebracht.
Ja, ich wollte das, was ich gekauft hatte für Chrissy Kahn, habe ich jetzt erst noch mal zu Hause gelassen. Ich würde, weil Chrissy Kahn ja so mehr gern experimentiert. Ich habe jetzt aber hier Shortbread dazu gebracht. Kann man ja eigentlich auch zu Sekt, oder?
Und auf der Dose William und Catherine drauf.
Genau. Habe ich geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin Sabine. Jetzt ist mal die Zeit gekommen. Jetzt machen wir die mal auf. Man kann ja auch süß dazu essen. Denn das andere, was ich gekauft habe, ich mache jetzt mal hier gerade mal das von der Sektflasche weg. Und 0%.
Brauchen uns nichts vorwerfen.
Nein. Also ich gebe dir jetzt mal ein Shortbread hier raus. Schau mal. Liebe Podcast-Hörer und Hörer, falls ihr zu Hause seid, geht zum Schrank, holt euch da noch was raus. Vielleicht sind da die Weihnachtsplätzchen da. Hm? Bestimmt. Ende Dezember gibt es immer noch Weihnachtsplätzchen.
Das ist ja nicht so laut, wenn ich da jetzt irgendwie vom Mikrofon was esse.
Jetzt einmal. Das, soll ich mal sagen, Chrissy Kahn interessiert das gar nicht. Du kannst da jetzt mal reinbeißen.
Okay.
Und?
Mm.
Sehr gut?
Mhm.
Ja, wunderbar. Gerade so in dieser Zwischenweihnachtszeit, ne, da mag ich es auch ganz gerne, nochmal so Weihnachtsfilme zu gucken. Obwohl schon Weihnachten vorbei ist, gucke ich dann trotzdem nochmal so Drahasenüsse für Aschenbrödel oder Tatsächlich Liebe, gucke ich total gerne. Hast du auch so Filme, die du gerne guckst?
Eine ganze Reihe tatsächlich. Ich muss sagen, Kevin allein zu Haus, das ist ein Film, den habe ich schon gerne in meiner Kindheit geguckt. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel auch hin und wieder. Oder Der kleine Lord.
Ah, echt? Okay.
Auch ein Klassiker an Weihnachten.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist toll. Und weil du es halt sagst, viele der Podcast-Hörer haben schon gemerkt, ich tease ja immer auf anderen Podcasts, weil andere Podcasts auch auf mich teasen, deswegen tease ich auch. Und ich will jetzt auch auf einen teasen, weil du sagst, der kleine Lord, denn es gibt einen Podcast, der nennt sich Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Und die beschäftigen sich in ihrer neuesten Folge mit der Filmmusik, passt ja, Der kleine Lord. Und Malte Hemmerich, das ist der Host, der nimmt sich die Musik von großen Kinofilmen und aktuellen Serien, ja, der nimmt sich die vor und überlegt und spürt mal nach, was sich die Komponisten eigentlich dabei gedacht haben. Unter anderem, ja, Der kleine Lord passt ja jetzt zur Zeit, also hört mal rein, wenn ihr den kleinen Lord gesehen habt. So wie du auch, Christian, gell? Ich habe ihn noch nicht gesehen dieses Jahr. Ich muss mir auch nochmal anschauen, auf jeden Fall. Hört da rein in der ARD Audiothek Score Snacks, und zwar Der kleine Lord, Adel verpflichtet. Passt ja, gell?
Absolut.
So, ich würde sagen, wir sind jetzt gestärkt.
Du warst viel unterwegs, wir hatten schon drüber gesprochen.
Ja, das stimmt.
Aber du warst nicht nur in Großbritannien im Jahr 2025.
Das stimmt. Ich war in Luxemburg, und zwar, da war ja ein Thronwechsel. Das war am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit in Deutschland. Was wirklich gut war bei diesem Thronwechsel, das ist da auch ein bisschen so wie Windsor, es ist da auch kleiner und es waren natürlich auch viele royale Fans da, keine Frage, aber es ist auch alles ein bisschen enger, kleiner und man kommt nah dran. Ich hatte auch tolle Plätze und war auch da, als unter anderem Prinzessin Katharina Amalia mit den Eltern kam oder die Belgier, noch als der neue Großherzog, neue Großherzogin mit dem ältesten Sohn rauskam. Das war schon besonders und man hat das Gefühl gehabt, ja, man ist auch beim historischen Ereignis dabei. Das Wetter war auch gut, hat eigentlich alles gepasst. Ja.
Wahrscheinlich nochmal eine andere Dimension zu Dänemark, wo du ja auch warst.
Ne? Ja, das kann man nicht vergleichen. Also es ist einfach eine ganz andere Dimension. Ich glaube, man hat das auch einfach alles, es war auch gut abgesichert alles und war eine hohe Polizeipräsenz da. Also so ist es nicht, aber trotzdem, es war ganz anders als die anderen, also die Events, die ich schon mitgemacht habe, so die Krönung von König Charles oder eben auch der Thronwechsel in Dänemark. Ist ja natürlich auch kleiner, Luxemburg. Aber es wurde groß gefeiert.
Ja.
Großen Fest am Wochenende mit einem krassen Event. Das gab es in Dänemark zum Beispiel nicht. Also sie haben das so richtig, ich würde sagen, salopp gesagt, krachen lassen, die Luxemburger.
Absolut.
Also so war Luxemburg dann auch. Da habe ich ja Lea Linster noch getroffen im Vorfeld, habe auch was gemacht über die Geschichte des Hauses Luxemburg. Also von daher war das auch mal ein interessanter Ausflug, auch so thematisch gesehen, weil Luxemburg immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Ne? Viele wissen nichts darüber und wenn man so tiefer einsteigt, ist es wahnsinnig spannend, die Geschichte.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, und lass uns doch mal nach Schweden hüpfen.
Oh ja.
Jetzt würde Chrissy Kahn sagen, ja, zu meiner Lieblingsroyal, ne?
Prinzessin Madeleine.
Ja, das hast du jetzt auch schon mitbekommen, ne? Nachdem du die ganzen Podcast-Folgen schon gehört hast.
Oh ja.
Ja, und sie wohnt ja jetzt auch schon länger jetzt mit ihrer Familie in Schweden, war ja lange in den USA und sie findet so ihren Weg. Sie hat jetzt für eine bekannte Hautpflegemarke ihre eigene Pflegelinie rausgebracht. Und ist auch immer aktiver, gerade bei der World Childhood Foundation, also ist von ihrer Mutter, also wo sie auch dann in die Fußstapfen treten wird, wenn irgendwann Königin Silvia sagt, jetzt war's, jetzt ist mal genug. Wobei ich bin gespannt, wann sie aufhört. Also sie ist immer noch voll mit dabei, aber sie
voller
ist...
Voller Tatendrang.
Ja, voll. Ja. Aber sie wird ihre Rolle wohl übernehmen dann. Und sie war jetzt auch beim Nobelpreis mit dabei, bei der Verleihung, auch beim Bankett mit ihrem Mann, also... Madeleine und ja, und auch andere von der Familie. Und es ist ja traditionell, dass da König Carl Gustav die Nobelpreise überreicht. Bis auf den Friedensnobelpreis, der wird ja in Oslo verliehen oder überreicht. Und in Schweden sind es eben die anderen, ne? Literatur, Wissenschaft. Ne?
Aber wo du schon vom Thema Nobelpreis sprichst, eine Prinzessin war ja nicht da.
Hast du es gemerkt?
Ich habe es gelesen.
Sophia war nicht mit dabei. Also sie hat ja ihre offiziellen Auftritte etwas reduziert, weil sie ja das vierte Kind bekommen hat, ne, die kleine Ines, und hat mehr so den Fokus auf Familie. Aber natürlich war dann das große Thema, warum ist sie nicht dabei? Könnte es damit zusammenhängen, weil ja herausgekommen ist, dass sie Verbindungen gehabt hat mit Jeffrey Epstein. Ja.
Aber du hast beim Königshaus, beim schwedischen Königshaus angefragt.
Ja, das habe ich, weil ich mag es ja immer aus erster Hand. Es gibt ja viele Artikel auch im Netz darüber, aber ich wollte halt einfach nochmal wissen, wie sich das Königshaus verhält. Und sie haben sich auch ganz klar ausgedrückt. Unterm Strich steht da drin, dass eben Prinzessin Sophia sich daran erinnert, Epstein vor etwa 20 Jahren bei einigen Gelegenheiten getroffen zu haben, weil sie hat ja jetzt lange auch in den USA gelebt, ne? Und in New York. Und wir möchten klarstellen, sagt das Königshaus, dass diese Treffen in gesellschaftlichen Rahmen stattfanden, beispielsweise im Restaurant oder bei einer Filmpremiere. Berichte, wonach die Prinzessin von Epstein Hilfe bei Schauspielunterricht oder bei der Erlangung eines Visums für die Vereinigten Staaten erhalten habe, sind falsch. Die Prinzessin war in keiner Weise von ihm abhängig und hatte in den letzten 20 Jahren keinen Kontakt zu ihm. Also das war die Antwort. Und ich finde, sie hat sich unheimlich gut entwickelt. Da ist sie in den letzten Jahren unbedingt.
Ist ja auch zu einem sehr wichtigen Familienmitglied.
Ja,
und auch
ist sie.
Zu einem wichtigen Mitglied der Königsfamilie geworden.
Und sie hat auch mit Sicherheit dafür gesorgt, dass auch die Königsfamilie auch wieder beliebter geworden ist. Ne? Also ich glaube schon, dass sie auch, wie du sagst, halt so einen wichtigen Part da auch spielt. Ne?
Ja.
Aber sowas belastet natürlich auch. Ja, und die Schwägerin, also Kronprinzessin Victoria, die hatte ja angefangen mit dem Studium an der Militäruni und war jetzt letztens, war sie im Kampfjet zu sehen und macht da die Ausbildung. Und man merkt irgendwie, dass dieses Thema, also Thema Militär, unheimlich präsent ist in den Königshäusern. Also das ist viel mehr als jetzt noch vor 5 Jahren. Also man merkt halt, dass der Ukraine-Krieg, dass diese, was in der Welt los ist, dass man da die Ausbildung vertieft, also wie Kronprinzessin Victoria, vielleicht hätte die vor 5 Jahren das gar nicht gemacht, weißt du, wenn die weltpolitische Lage eine andere gewesen wäre, aber sie macht das jetzt und ist aber nicht Oberbefehlshaberin der Streitkräfte, sondern nur die ranghöchste Offizierin, das ist nochmal ein Unterschied. Ne?
Okay, aber in Spanien, da ist doch der Regent oder die Regentin Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Ja, das ist richtig, genau. Also es ist ja König Felipe und deswegen macht ja Prinzessin Leonor die Ausbildung. Sie ist ja jetzt im 3. Jahr, hat jetzt ihre letzte Station bei der Luftwaffe.
Eine sehr umfangreiche Ausbildung.
Ja,
auch,
genau.
Ne? Aber das passt dann ja auch damit zusammen, ne? Dass sie eines Tages, wenn sie Königin ist, dann einmal auch Oberbefehlshaberin der spanischen Streitkräfte ist.
Natürlich machen alle Thronfolger und Thronfolgerinnen machen ihre Ausbildung beim Militär, ne? So eine Grundausbildung. Aber natürlich, diese 3 Jahre ist natürlich was Besonderes jetzt in Spanien, aber in den anderen Königshäusern, die sind ein bisschen kürzer,
das
die
ist
Ausbildung.
Ein normaler Wehrdienst oft.
Ja, genau. Und dass dann natürlich Kronprinzessin Victoria das nochmal ein bisschen vertieft, denke ich, das ist der weltpolitischen Lage geschuldet. Und jetzt in Spanien halt ist es normal, ne? Das ist genau dieselbe Ausbildung, die ihr Vater durchlaufen ist. Und interessanterweise ist es ja so, dass immer wo sie war, also als auf dem Schulschiff war, das wurde ja dann vorher auch restauriert und saniert oder auch halt die Kaserne, da wo sie jetzt ist, ne, um noch die Ausbildung bei der Luftwaffe zu machen, das wurde auch ein bisschen saniert.
Okay.
Ja, ja. Also das nicht irgendwie, also schon ein bisschen besser dann. Ne?
Ja, aber sie wird ja durchaus auch so ein Stück weit dann auch als Vorbild gesehen, ne?
Ja, ich meine, man sieht so die Entwicklung bei ihr, ne?
Absolut.
Also, ne? Ich meine, sie sorgt auch dafür, dass natürlich das Königshaus auch wieder ein bisschen beliebter ist. Wobei in Spanien ist es, naja, nicht fast, aber schon halb-halb, ne? So 51% sagen ja, wir möchten weiterhin die parlamentarische Monarchie haben, also als Staatsform, ne? Und dann sind dann so über 40%, die sagen, nee, wollen wir eigentlich nicht.
Und man muss dazu sagen, das kommt natürlich auch immer sehr stark auf die Umfrage an. Mhm. Also das variiert dann auch immer mal wieder.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, da gab es Berichte darüber, dass insgesamt die Spanier ihrer Königsfamilie aber in diesem Jahr ein gutes Zeugnis ausgestellt haben. Mhm. Selbst Leute tatsächlich, die die Monarchie nicht befürworten in Spanien, wollen aber nicht zwangsläufig dann auch eine Republik oder ein gewähltes Staatsoberhaupt und machen das auch stark von der Person abhängig. Und König Felipe ist ja durchaus allgemein auch beliebt, kann man so sagen.
Ja, diese Konstante dann auch für Spanien, ne?
Ja, also Leonor tritt ja wirklich so in die Fußstapfen ihres Vaters, wie du schon gesagt hattest, aber ja auch ihres Großvaters,
ja,
Juan
der war
Carlos.
Auch, genau, der hat genau diese Ausbildung auch durchlaufen. Ja, und der hat ja dieses Enthüllungsbuch rausgebracht, kann man ja fast schon sagen, ne? Das heißt ja auf Deutsch Versöhnung. Und du hattest mir dann irgendwann gesagt, hier, ich habe das schon hier in Frankreich, da hast du schon rausgekommen, weil in Spanien kam es danach raus.
Genau,
ne?
Jetzt erst auch im Dezember.
Ja, am 3. Dezember kam das raus. Und du hast dann gesagt, das ist total, da müssen wir auch was drüber machen. Ne?
Es ist noch nicht in deutscher Sprache erschienen, muss man sagen. Mhm. Aber natürlich wurde es auch von vielen deutschen Medien aufgegriffen und so die, sage ich mal, brisantesten Aussagen wurden herausgegriffen und zitiert.
Ja, genau. Da steht nämlich, mein Vater riet mir immer davon ab, meine Memoiren zu schreiben. Könige beichten nicht und noch weniger öffentlich. Ihre Geheimnisse bleiben verborgen, denn der Paläste begraben. Warum habe ich ihm nicht gehorcht? Steht wohl im Vorwort. Ja.
Aber das führte nicht aus.
Nein. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und bei der Buchveröffentlichung in Spanien, in Madrid, da war dann die Elena mit dabei, die Tochter. Also, ne, also die findet das eigentlich gut, dass er jetzt mal ein Buch geschrieben hat. Und naja, also ich würde jetzt mal sagen, was er da so geschrieben hat, finde ich ein bisschen schwierig, auch zu Franco. Ich meine, da ist halt also zu Recht auch kritisiert worden, ja, dass er im Grunde gesagt hat, dass Franco ihn, das stimmt natürlich, ne, zum König verholfen hat, wenn man so will, aber dass er ihn eher reingewaschen hat. Und das finde ich ganz schwierig.
Also das kann man nicht, zumindest so verstehen. Ja.
Ja, ich habe ihn ungemein respektiert. Ich habe seine Intelligenz und sein politisches Gespür sehr geschätzt. Also das geht nicht, sage ich dir ganz klar.
Ja.
Kann man so nicht machen. Also was Franco da angerichtet hat in Spanien und das sowas zu schreiben, da denke ich mir halt auch, ich meine, da ist ja jemand, der das auch nochmal, entweder schreibt das jemand für ihn, er schreibt das selbst, aber es guckt doch nochmal jemand drüber. Und dann muss man das Gespür doch haben, zu sagen, das geht nicht. Auch wenn du es denkst oder wenn sie das denken, das schreiben wir jetzt mal nicht. Ja,
ja, er müsste sich eigentlich also, dieser politischen Brisanz bewusst sein.
Voll. Ne? Und deswegen, ich verstehe das nicht. Mir geht das nicht in den Kopf rein. Aber es steht, ich habe jetzt mal heute geguckt, auf Platz 1 in Spanien auf der Bestsellerliste.
Ja, ich meine, das, was er über Franco schreibt, ist ja nicht das Einzige.
Mhm.
Es gab ja noch ein paar andere Aussagen.
Ja, so. Unter anderem, genau, also über seine Eskapaden, wenn man mal so will. Ne? Er hat ja natürlich auch geschrieben, so wie immer geschrieben wurde, so schlimm wäre es nicht gewesen. Und da hat er ja zum Beispiel geschrieben, und ich meine, ich glaube, da blättern viele vor, ne, und wollen wissen, was sagt er zu seinen Liebes- und Finanzskandalen, kann man ja schon sagen. Und da hat er zum Beispiel gesagt, dass er die Beziehung zu Corinna, zu seinem Wittgenstein, dass das ein schwerer Fehler gewesen sei. Und er hat sich auch entschuldigt bei seiner Frau, Sophia, für diese und andere Untreue.
Ja, und man muss dazu sagen, Corinna zu seinen Wittgenstein hatte ja vor noch nicht allzu langer Zeit auch ausgepackt über diese Beziehung und hat ziemlich viele Details, die jetzt König Juan Carlos nicht im besten Licht haben dastehen lassen, ja, mit der Presse geteilt. Mhm. Und natürlich sind dann viele Leute auch wahrscheinlich gespannt zu schauen, wie reagiert er denn jetzt darauf?
Ja, genau. Er hat dann auch gesagt, dass es ein schwerer Fehler gewesen sei, dass er die 100 Millionen Dollar entgegengenommen hat, 2008 vom damaligen König von Saudi-Arabien, ja. Und über die Familie hat er ja auch was geschrieben, ne?
Ja, über seinen Sohn und auch über Königin Letizia. Über Philippe hat er gesagt, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, hat er eben ganz stark auch sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass Philippe wohl nicht nur nach außen hin tatsächlich seinem Vater den Rücken zugekehrt hat, sondern eben auch intern. Mhm. Also es ist wohl relativ wenig Kontakt vorhanden. Mhm. Und Juan Carlos berichtet ihm darüber, dass ihn das sehr schmerzt und ja, dass er natürlich versteht, dass auf der einen Seite König Philippe aufgrund von Pflichtgefühl sich ja, ihm gegenüber distanzieren muss, aber dass das so weit geht und so weitreichend auch ist, das hätte ihn überrascht.
Ja, gut, aber ich meine, wir wissen ja, dass König Philippe auch ein konsequenter Monarch ist. Und
ich glaube, das spricht auch für Philippe, was eigentlich Juan Carlos da geschrieben hat. Denn wir sehen eben, dass diese Distanzierung nicht nur Show nach außen hin ist, sondern eben wirklich auch eine konsequente Distanzierung von den schwierigen Machenschaften seines Vaters auch. Ne?
Ja,
also das erhöht meiner Meinung nach auch die Glaubwürdigkeit von König Philippe.
Ja,
und über Königin Letizia hat er auch, sagen wir mal, noch weniger schmeichelhafte Worte verloren. Denn er hat gesagt, dass sie ja nicht die familiären Bindungen gestärkt hätte. Hat ihr auch unter anderem indirekt vorgeworfen, dass sie die beiden Töchter so ein Stück weit von ihren Großeltern auch fernhalten wollte, dass es da allgemein ein distanziertes Verhältnis gäbe und auch, dass das Verhältnis zwischen Juan Carlos und Letizia aufgrund einer Meinungsverschiedenheit, er sagt nicht, worum es genau geht, aber dass das Verhältnis wohl schon vor längerer Zeit zerbrochen ist zwischen den beiden und man weiß ja, dass es eigentlich auch wohl nie besonders gut war. Und ich glaube, hier muss man auch sagen, weil Letizia gern auch so von der Boulevardpresse als so dieses Schwiegermonster dargestellt wird, muss man das mal aus ihrer Perspektive sehen, denke ich mal. Also sie war ja eine unglaublich erfolgreiche Journalistin, hat über Krisen, Skandale jeglicher Form auch berichtet. Und wenn ich mir dann so vorstelle, sie heiratet dann damals den Kronprinzen, hat eh nicht den einfachsten Stand in der Familie und auch in der Gesellschaft, weil es wurde ja kritisiert, dass sie geschieden ist und ja, dass sie eben auch keinen aristokratischen Background hat und eine bürgerliche. Also ich glaube, sie hatte ja schon keinen einfachen Einstieg, sage ich mal, in die Familie. Und dann heiratet sie als Journalistin da ein und stellt dann fest, oh, es gibt einige Mitglieder in der Familie, die auch irgendwie ja sich nicht unbedingt an Recht und Gesetz halten. Und sie hätte mit Sicherheit, wenn sie nicht Philippe geheiratet hätte, ja auch darüber berichtet.
Und über recherchiert.
Ja. Und dass das für sie mit Sicherheit nicht einfach war und dass sie auch versucht hat, vielleicht ihre Töchter von negativen Einflüssen auch zu schützen. Ich glaube, da kann man ihr jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf draus machen.
Ja, das denke ich auch. Und das Schlimme ist ja, dass sich das Königshaus dazu nicht verhält. Das Buch ist jetzt auf dem Tisch. Das war wie mit Spare von Prince Harry. Das ist da. Und natürlich weiß auch Juan Carlos, dass sich niemals König Philippe oder Königin Letizia offiziell dazu irgendwie verhalten würden. Ne?
Ja, sie fand da eine ähnliche Politik eigentlich wie das britische Königshaus.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Never complain,
genau.
Never explain.
So ist das. Ja, aber Christian, lass uns nochmal nach Norwegen springen, weil da ist es ja so, dass dieses Jahr auch sehr bewegend fürs Königshaus war. Ne? Marius Højby, sage ich nur, der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit mitten in die Ehe gebracht hat. Der ist ja angeklagt worden wegen mehrfacher Vergewaltigung. Im nächsten Jahr, also im Februar, fängt der Prozess an. Und das hat auch schon das Königshaus ziemlich durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Und auch natürlich auch in Sachen Kommunikation. Also was gibt man raus, wie verhält man sich? Und da gab es ja wirklich nur ganz kurz und knappe Statements, ne, dazu. Oder auch so versteckte Botschaften in vielleicht, wenn man es interpretiert, in der Ansprache von König Harald. Ne, dass
letztes
Menschen,
Jahr zu Weihnachten.
Genau,
ne?
Dass Menschen Fehler machen und so. Ja, aber ich meine, die Fakten liegen auf dem Tisch und das ist schon, obwohl er ja kein Prinz ist, dennoch beschädigt es dann schon auch das Königshaus. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen, ja. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht, das Ganze. Und auch natürlich kommen dann auch so Sachen raus, wie hat sich wohl die Mutter verhalten, ja, und welche Rolle hat Håkon gespielt.
Und es war ja auch nicht das einzige Thema, das für viel Furore in Norwegen gesorgt.
Diese Doku, die rauskam auf Netflix, da hat ja die Schwester von Håkon, Märtha Louise, hat ja zusammen mit ihrem Ehemann Durek Verrett, die haben ja ihre Hochzeit verkauft an Netflix und die Berichterstattung an die Hello, also an dieses Boulevardmagazin. Und die Doku kam ja jetzt raus und ich habe es mir auch mal angeguckt. Und ich dachte mir, ja, okay, man kriegt mal so Einblicke, wie so eine Hochzeit geplant wird. Ich war erstaunt darüber, dass auch im Palast gedreht worden ist, dass das der Palast zugelassen hat. Kamen dann auch so kurz mal so Rassismusvorwürfe von ihm, also von Doug Red. Und dann kamen wenige Wochen oder vielleicht sogar Tage, kam ein Statement raus von ihm selbst auf Insta, dass er es so nicht gemeint hat. Ja, also kann man sich vorstellen, dass hinter den Kulissen dann doch einiges abgegangen ist, ne, wegen dieser Doku, die da rauskam, aber die hat auch nicht wirklich performt.
Ja, aber sie durften dann im Königshaus drehen, aber ich nehme mal an, das Königshaus wusste eigentlich sonst nicht wirklich viel über den Inhalt.
Das ist es ja. Und ich meine, so wie jetzt damals Harry und Meghan ja auch es gerne gehabt hätten, dass das Netflix-Kamerateam im Palast dreht, im Buckingham Palace, und die Queen-Familie gesagt, wie der königliche Haus hat, gesagt hat, nee, hier wird mal gar nicht gedreht, hat mich das gewundert. Also mir tut es irgendwie leid, alles in allem, also jetzt die Geschichte mit Marius Højby, aber auch jetzt diese Doku, ich finde das irgendwie unschön. So, das braucht man nicht. Und gerade, ich meine, die Eltern, also oder das Königspaar Harald und Sonja sind Ende 80. Okay, ich meine, Marius Højby, das kann man ja natürlich nicht steuern, ja, aber die Doku hätte man sehr wohl steuern können. Musste man jetzt die Doku an Netflix, oder musste man die Hochzeit an Netflix verkaufen? War das notwendig? Natürlich, die müssen auch Geld verdienen. Das ist ja immer das, was da immer so hinten dran steht, aber dennoch, ja. Aber es gab noch was Schönes im norwegischen Königshaus, aber es war doch die Friedensnobelpreisverleihung dort. Und da war Prinzessin Ingrid Alexandra auch wieder da, weil die studiert ja seit dem Sommer in Sydney und die ist zurückgekommen, weil ja dort sind ja Sommerferien in Australien. Und das kann sie hier die Vorweihnachtszeit verbringen und war da zum allerersten Mal auch bei diesem Event dabei.
Ja, ihre Rolle wird auch größer. Das merkt man.
Ja, wobei sie jetzt weg ist, ne? Also ist natürlich schwierig. Ne?
Ja,
so,
natürlich.
Ne? Und ich finde so, gerade so, auch wenn man sich die Krankheit anguckt von Mette Marit, also mich hat es gewundert, dass sie so weit weggegangen ist.
Ja, absolut. Gerade ja auch, weil das Königshaus sehr dünn personell aufgestellt ist. Ne? Und ihr Bruder Sverre Magnus, der strebt ja, glaube ich, auch einen ganz normalen...
Ja, klar. Was ja auch legitim ist.
Ja, absolut.
Ne?
Absolut. Aber er kann sie so jetzt auch nicht vertreten, oder?
Nee,
so,
gar nicht. Ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, wie die das so irgendwie wuppen. Und ich meine, gerade Kronprinz Håkon, der macht ja auch viele Termine. Ne? Natürlich macht immer noch König Harald, macht auch immer noch unheimlich viel.
Ja.
Finde ich auch erstaunlich. Weiß, er stellt sich mit seiner Krücke hin und er macht das trotzdem noch und nehmen diese Aufgabe auch sehr ernst. Gerade das norwegische Königspaar, ne? Die noch so viel machen.
Aber die sind sehr beliebt in Norwegen.
Ja,
das darf
absolut.
Das darf man nicht vergessen.
Absolut. Christian, du vertrittst ja so ein bisschen the young generation, kann man ja schon sagen. Ne? Die junge Generation. Gibt es da sowas, wo du so sagst, also ich meine, ich gucke ja dann manchmal auch auf die Älteren, so wie König Harald und Königin Sonja oder Königin Silvia und so weiter. Aber ist es so für dich, dass du dann eher so die jüngeren Royals dann so mehr im Fokus hast oder dir so mehr so anschaust oder dich da mehr für interessierst? Wie ist das?
Auch, muss ich sagen. Natürlich ist das ein Stück weit meine Generation und ich finde das unglaublich spannend zu sehen, wie die sich entwickeln, wie die auch in diese Rolle reinwachsen, weil ich mir manchmal selber denke, wenn ich da jetzt stehen müsste und mit vielen Leuten kommunizieren müsste, die ich vielleicht gar nicht kenne oder so, das ist ja auch nicht ganz so einfach in so einem jungen Alter. Also das finde ich wirklich interessant und spannend, wie die ja Stückchen für Stückchen in diese Rolle reinfinden und das ja zum Teil auch wirklich richtig gut auch schon machen. Ne?
Und was ist dir so in diesem Jahr, also in 2025 so irgendwie so im Gedächtnis geblieben?
Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, die sind alle sehr unterschiedlich präsent. Manche sind noch weniger präsent, andere eben wie Leonor von Spanien schon sehr präsent. Aber ich glaube, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die Entwicklung von Kronprinzessin Amalia. Sie hatte ja auch eine bewegte Vergangenheit und man denkt an die...
Also du meinst hier Bedrohungen und so,
Bedrohungen, ne? Und dass sie dann im Ausland studieren musste. Und jetzt, ich glaube im Februar war das, dann hat sie ihren ersten Solotermin absolviert, hat das Militärschiff getauft und war dann auch bei einigen weiteren Terminen, auch Soloterminen zu sehen. Und ja auch bei Staatsbanketten, also
ja,
sehr
genau.
offiziell.
Finnland jetzt zuletzt,
sehr offiziellen Anlässen. Und ich finde, sie macht das sehr gut. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie ist ein ganz neuer Mensch. Sie hat Selbstbewusstsein gewonnen und auch ja wirklich Ausstrahlung bekommen. Also sie macht das wirklich richtig gut.
Ja. Und dann die Beliebtheitswerte sind ja auch gestiegen in den Niederlanden.
Die Beliebtheitswerte.
Und kann man schon sagen, das geht bestimmt auch mit auf ihr Konto, ne? Ja, sie ist auch sehr zugewandt. Ich finde, sie ähnelt ihrer Großmutter unheimlich, Beatrix.
Ja, ne? Ja.
So wie sie mit den Menschen halt auch umgeht. Ja, sehr schön, Christian. Ja, und du weißt, in diesem Jahr ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich war auf Schloss Moritzburg. Mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und ich glaube, es ist mein allererster Weihnachtsfilm, den ich überhaupt gesehen habe in meinem Leben. Deswegen ist er für mich einfach was ganz Besonderes. Und da war ich ja da vor Ort und auch in Dresden, Grünen Gewölbe. Und dann gibt es im Januar die Folge zum Grünen Gewölbe in Dresden. Sehr spannend, sehr historisch, weil du bist ja sehr historisch interessiert.
Das stimmt.
Das wird dir sehr gut gefallen. August der Starke, da freue ich mich sehr drauf.
Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir haben jetzt so ganz viel über die Highlights aus dem Jahr 2025, die royalen Highlights gesprochen. Mhm. Was steht denn so 2026 an, Annelie? Was können wir da erwarten?
Der 100. Geburtstag von Queen Elizabeth auf jeden Fall. Ne?
Ist da was geplant?
Ja, also es ist ja diese Statue, die ja gerade gemacht wird. Queen Elizabeth auf dem Pferd. Ich bin gespannt, wie die dann letztendlich in Natura aussieht. Ich bin von den Entwürfen war ich noch nicht so richtig überzeugt. Wird wahrscheinlich anders sein, wenn man es in diesem Setting dann sieht, im Park. Da plane ich auch einige Folgen zum 100. Geburtstag. Da gibt es ja immer noch Dinge zu erzählen. Ich würde sehr gerne einen Butler treffen, der lange Zeit im Dienste von Queen Elizabeth und Prinz Philip stand. Plane auch weitere Folgen von vor Ort. Einige Sachen sind schon in der Pipeline und schon organisiert. Und ich bin gespannt, was sonst noch da dazukommt. Passieren ja dann plötzlich Dinge, aktuelle Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und das sind jetzt immer die geplanten Sachen, sag ich jetzt mal. Ne?
Das bleibt war's. Weiter spannend.
Ja, genau. Also, lieber Christian, vielen Dank für dein Debüt hier bei mir in Annelies royale Welt. So schnell geht's, ne?
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein
durfte. Ja, leider Chrissy Kahn krank. Ich bin sehr traurig. Wir wünschen jetzt ihm gute Besserung. Wahrscheinlich alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gute Besserung an Chrissy Kahn und dass er wieder schnell auf die Beine kommt. Aber du hast ihn gut vertreten. Ich meine, das ist das erste Mal vor Mikrofon. Das muss man sich mal vorstellen. Das macht nicht jeder so, ne?
Es war ein großer Schritt, aber es hat Spaß gemacht.
Eine Challenge.
Mich mit dir zu unterhalten.
Die letzte Challenge in 2025 für dich, oder?
Genau.
Ja. Ja, dann kannst du ja nur 2026 so weitergehen. Du bist dann ab Anfang Januar dann richtig bei mir als Praktikant. Royal Elton bei mir. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Wir werden tolle Sachen machen zusammen.
Absolut.
Bin ich mir ganz sicher. Und du wirst deine Expertise einbringen.
Und erweitern. Dank dir.
Ach so, ja, und ich auch von dir. Du bist ja, ich glaube, du bist noch ein bisschen nerdiger als ich.
Ich weiß
Habe ich
es
so das
nicht.
Gefühl.
Wie? Ich glaube, ich kann von dir noch eine Menge lernen.
Wir werden uns super ergänzen. Also, ich danke für dieses Jahr 2025. Kommt gut rein ins neue Jahr. Christian, du auch.
Danke, du auch, liebe Annelie.
Und wir stoßen noch einmal final an. Sagen Chrissy Kahn, auch für dich. kommt gut ins neue Jahr und schreibt mir euer Feedback und schreibt doch mal, wie ihr Christian, also Royal Elton, gefunden habt. Schön, Dankeschön, dass du eingesprungen bist. Also, cheers.
Cheers, Annelie.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns 2026. Tschüss, Christian. Wir sehen uns.
Tschüss, Annelie.
Ciao. Ja, und manchmal, wie es so ist, eigentlich wäre ja jetzt das Ende der Folge gekommen, aber nachdem ich diese Folge aufgenommen hatte, kam jetzt, ein paar Tage später nach der Aufnahme, kurz vor Weihnachten, die Nachricht, Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen soll eine neue Lunge bekommen. 2018 war ja bei Kronprinzessin Mette Marit eine Lungenfibrose festgestellt worden. Das ist ja eine chronische Lungenkrankheit, nicht heilbar, und das Lungengewebe vernarbt und da kann das Blut nur schlecht mit Sauerstoff versorgt werden. Und deswegen hatte sie seit der Diagnose immer wieder Pausen gemacht. Im Herbst war sie sogar einen Monat lang in einer Reha und seitdem hat sich ihr Zustand trotzdem verschlechtert. Wir hatten sie ja bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo noch gesehen, aber bei dem Bankett später war sie nicht mehr, da war nur Kronprinz Haakon alleine. Ihr Zustand hat sich einfach verschlechtert. Sie kann die Dinge nicht mehr so tun, wie sie es früher mal konnte. Das hat sie im norwegischen Fernsehen gesagt, in einem Interview. Ja, und jetzt haben ihre Ärzte mitgeteilt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Und im Osloer Universitätskrankenhaus sollen die Vorbereitungen getroffen werden für eine Lungentransplantation. Und Mette Marits Arzt hat gesagt im norwegischen Fernsehen, die Krankheit ist heute so schwerwiegend, dass wir beginnen, uns darauf vorzubereiten, wie wir weitere Verschlechterungen handhaben können. Das Einzige, das dann noch hilft, ist eine Transplantation. Es ist noch unklar, wann sie auf die Warteliste kommt. Da ist Stand jetzt noch nichts entschieden. Und das Königshaus teilte außerdem mit, dass sie jetzt ein gezieltes Trainingsprogramm, Ruhe und körperliche Erholung brauche. Aber sie möchte weiterhin ihre Pflichten wahrnehmen. Also sie hat wohl, wie es heißt aus dem Königshaus, großes Interesse daran bekundet. Ihr offizielles Programm soll jetzt so gestaltet werden, dass eben diese ganzen Aktivitäten, offiziellen Anlässe, offiziellen Termine bestmöglich an ihren Gesundheitszustand angepasst werden. Also sie möchte weitermachen und wir hatten es ja gehört im Podcast, das norwegische Königshaus ist, was die Menschen betrifft, die auch dafür arbeiten, also die das Königshaus repräsentieren, ist ja sehr klein, diese Gruppe. Und deswegen möchte Kronprinzessin Mette Marit natürlich ja weiterhin ihre Pflichten erfüllen. Ich sage alles Gute dafür und dass sie auch das macht, was sie machen kann. Und ich wünsche Kronprinzessin Mette Marit und ihrer Familie für das neue Jahr alles, alles Gute. Und ich sage mal so, Gesundheit ist einfach das Wichtigste. Und das wünsche ich uns für 2026. Bleibt gesund und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im neuen Jahr.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.
Ja.